Deutschlandfunk Kultur Konzert.
Dankeschön. Einen schönen guten Abend. Schöpfung und Universum, Musik und Wissenschaft im Dialog. So heißt eine Veranstaltung, die der RIAS Kammerchor in gewissen Abständen abhält. Und diese Einführungsveranstaltung heute zu diesem Konzert des RIAS Kammerchores gehört da auch dazu. Mein Name ist Bernhard Schrammeck und ich habe die große Freude, das hier moderieren zu dürfen. Es geht heute um die Psalmen, denn das Programm des heutigen Abends macht das deutlich. Alles, was der RIAS Kammerchor heute singen wird, basiert auf Psalmtexten. Und da haben wir uns gedacht, Psalmtexten, da kann man ja mal ein bisschen über die Psalmen sprechen als Einführungsveranstaltung. Informationen zu den einzelnen Werken, die Sie hören, detaillierte finden Sie im Programmheft. Aber es ist vielleicht mal schöner, auch im Gespräch ein wenig über diese doch ganz tolle poetische Form der Psalmen zu sprechen. Und ich kann mir keinen idealeren Gesprächspartner vorstellen als diese Frau, die mir hier gegenüber sitzt, denn sie hat jeden Tag sehr viel mit Psalmen zu tun. Das ist Schwester Ruth, Benediktinerin aus dem Kloster Alexanderdorf bei Berlin. Herzlich willkommen, schön, dass Sie gekommen sind.
Danke.
Vielleicht am Anfang ein paar Worte zu Ihnen. Wenn ich irgendwas falsch sage, machen Sie sich einfach bemerkbar. Schwester Ruth ist Berlinerin, vielleicht werden Sie es auch hören. Ich glaube, so ein bisschen am Dialekt habe ich es schon gehört. Sie kommt aus Pankow und ist 1983 in das Benediktinerinnenkloster St. Gertrud in Alexanderdorf eingetreten. Das liegt so etwa 50 Kilometer südlich von Berlin, in der Nähe von Sperenberg, ländliche Gegend. Lohnt sich sehr, da mal hinzufahren, wenn es mal so ein Tagesausflug ist, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Sie hat dann ab 1991 Theologie studiert in Erfurt, am theologischen Seminar dort, gemeinsam sicher mit vielen Priesteramtskandidaten. Damals waren es noch mehr als heute, würde ich sagen. Und ist also Diplom-Theologin und im Kloster für Wirtschaftsfragen zuständig, aber auch für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Und das ist unser Glück, denn in dieser Funktion, würde ich mal sagen, ganz offiziell, darf ich Sie hier ein bisschen zu den Psalmen befragen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen so ein bisschen katholisch sozialisiert ist. Wenn Sie das sind, ich will keinem auch irgendwie zu nahe treten, dann haben Sie in jedem Fall mit dem Kloster Alexanderdorf schon zu tun gehabt. In Kontakt gekommen sind Sie damit, im wahrsten Wortsinne. Denn alle Hostien, die so in Berlin und Brandenburg und eigentlich in ganz Ostdeutschland für die liturgische Verwendung vorgesehen sind, die stammen aus der Hostienbäckerei in Alexanderdorf. Wie ist es eigentlich mit den Hostien, Schwester Ruth, gerade? Bei Corona hatten Sie bestimmt auch einen Rückgang der Hostienproduktion, kann ich mir vorstellen. Geht das langsam wieder aufwärts?
Ja, der Rückgang war doch sehr erheblich. Wir konnten das auffangen, weil Pfarrer auf die Idee gekommen sind, trotzdem Rechnungen zu bezahlen, auch wenn sie keine Hostien genommen haben. Mhm. Und außerdem hatte unsere Äbtissin dann noch eine Idee und wir backen jetzt nicht nur Hostien als Endprodukt, sondern wir haben ein Klosterknusperbrot, was oh. wir an die Leute bringen, was so snackartig sich sehr schön macht.
Machen wir gleich ein bisschen Werbung. Also es gibt in Alexanderdorf Klosterknusperbrot.
Ja, und generell ist es so, dass wegen Personalmangel in den Klöstern viele Klöster die Häuschenbäckerei aufgeben. Hm. Und wir haben gerade aus einem Kloster in Westdeutschland die Kundschaft sozusagen
also da
großteilig übernehmen können.
Also beliefern Sie jetzt nicht nur ostdeutsche Pfarreien, sondern es geht auch darüber hinaus. Ja, aber wir wollen jetzt gar nicht über Hostien weiterreden, obwohl es ein schönes Thema ist, sondern über Psalmen. Wenn wir über Psalmen reden, dann reden wir über ein ganz besonderes Buch der Heiligen Schrift, des Alten Testaments, das immer als einzigartig eingeschätzt wird. Was macht vielleicht als erste Frage dieses Buch der Psalmen so besonders, so einzigartig?
Zum einen sicherlich die literarische Form, dass es eben Poetik ist, in Versen, die größtenteils sehr eingängig sind. mit denen man umgehen kann, die man auswendig lernen kann, die man zur Verfügung haben kann. Und zum anderen ist es, ja, ist der Psalter so etwas wie eine Zusammenfassung der ganzen Bibel. Alles, was in der Bibel vorkommt, nämlich sämtliche Lebenslagen, die ein Mensch so haben kann, sind da also benannt und erzählt, werden im Psalter poetisch in Versen zur Sprache gebracht. Und die Psalmen sind in ihrer Gesamtheit also ein Werk, das nach bestimmten Sichtpunkten auch zusammengestellt wurde und eine lange Tradition hat. Und in Israel ist schon so etwas war wie ein Gebet und Lebensbuch, also wurde benutzt in der Liturgie des Tempels, aber vor allem auch in der häuslichen Liturgie, in den Familien. Und die frühen Christen haben natürlich, weil sie Juden waren, wie Jesus, diese Gebetspraxis übernommen. Und so sind die Psalmen auch Gebetsgut der christlichen Kirche geworden. Über die Jahrhunderte überliefert und ja, bewahrt. Und die Kirche hat auch da darauf Wert gelegt, dass das eine Gemeinsamkeit ist mit dem Judentum, von dem sich ja die Christen dann oder die christliche Kirche getrennt hatte.
Aber eine Gebetsgemeinschaft besteht am deutlichsten praktisch auch noch über die Psalmen in diesem Falle.
Ja, also Christen und Juden haben mit den Psalmen einen gemeinsamen Gebetsschatz oder Juden und Christen eigentlich, der also, denke ich, einen großen Wert hat.
Wir müssen mal ein bisschen auf die Ursprünge kommen. Es sind in jedem Fall alte Texte, ja, die Psalmen. Aber mich interessiert doch, wenn ich hier eine Diplom-Theologin habe, die das jeden Tag betet, wie alt sind die eigentlich? Und weiß man irgendetwas über den Autoren oder die Autoren? Also es geistert ja immer der Name König Davids in diesem Falle, so durch die Literatur. Und es steht ja auch manchmal drunter, ein Psalm Davids. Wie sicher ist das und wie alt?
Es ist sicherlich so, dass einzelne Texte wirklich alt sind, sehr alt sind. Aber die wichtigere Frage ist, wann wurden die zusammengestellt und aufgeschrieben, sodass sie verfügbar waren zum Weitergeben. Und das ist eine relativ junge Geschichte. Also die modernere Forschung geht aus von 200 bis 50 vor Christus ungefähr.
Relativ jung, na gut.
Ja, also jedenfalls stammt das nicht aus der Zeit Davids, was immerhin also ungefähr so um 1000 vor Christus angesetzt wird, so ganz grob gesagt, also viel später. Und diese Psalmensammlung in dieser späten Zeit ist dann auch beeinflusst von der weisheitlichen Philosophie und dem Hineinragen der weisheitlichen Philosophie in die Theologie des Judentums in dieser Zeit. Und auch in diesen Kreisen ist dann wahrscheinlich diese Endredaktion dann irgendwann mal geschehen, dass also diese 150 Psalmen in ihrer Reihenfolge zusammengestellt wurden. Dazu wurden natürlich vorhandene Traditionen, die schon älter, viel älter sind und sein können, benutzt, entweder in schriftlicher Form Fragmente oder dass man einfach diese Texte hatte, die in der Praxis parat waren und die in Gebrauch waren und beliebt waren.
Heißt das, dass praktisch Texte da waren, sie immer wieder verändert wurden zunächst, aber dann irgendwann doch festgeschrieben worden, also Sie sagen so um 200 vor Christus, dass wir davon ausgehen können, dass heute noch auch weitgehend diese über 2000 Jahre alten Texte gebetet werden, die sich praktisch nicht verändert haben.
Das kann man sicher sagen, also sobald man eine schriftliche Fixierung hat, kann man die Dinge ja auch weitergeben. Ja. Und die Psalmen, ja, das sind also Zeugnisse, die wir haben. Zum Beispiel im Neuen Testament natürlich Jesus werden in den Evangelien, die im ersten nachchristlichen Jahrhundert entstanden sind, werden ja Jesus Psalmworte in den Mund gelegt. Und diese unterscheiden sich nicht von der Rezitation der Psalmen, die wir haben.
150 Psalmen, ich glaube, das sind die meisten Kapitel, die es überhaupt in einem Buch der Bibel gibt. Also ich kenne keins, wo es mehr gibt. Da gibt es im Grunde, wenn man das durchliest oder wenn man das immer wieder punktuell vielleicht auch betrachtet, ja wirklich ist für jeden was dabei, könnte man fast sagen. Also es ist lax ausgedrückt. Es gibt Klagepsalmen, es gibt Lob- und Preispsalmen, es gibt Psalmen, die wirklich auch ziemlich drastische Texte haben. Wie würden Sie das einschätzen, das inhaltliche Tableau? Ist das wirklich das pralle Leben, was da auf einen trifft?
Also der Begriff das pralle Leben trifft wirklich zu, meine ich. Also so wie die Bibel, wie ich es schon gesagt habe, das ganze menschliche Leben abbildet, so tut es der Psalter genauso, und aber eben in komprimierter Form, in dieser literarischen Art. Und die Psalmen sind unheimlich ehrlich, bringen nicht nur Geschichten zur Sprache oder Lehre oder Mahnung oder was auch immer, diese ganzen anderen Bereiche, die wir in der Bibel haben, sondern bringt vor allen Dingen auch Emotionen, Gefühlslagen, Nachdenken über Themen, sodass sich Menschen damit hineinbegeben können, auch heute noch.
Da kommen wir gleich auf die Aktualität, aber eine Frage möchte ich noch nachschieben. Wer spricht eigentlich da? Also Sie haben gesagt, es könnte schon auch so aus der Richtung David kommen, es ist oft überarbeitet werden. Wer ist denn dieses, in der Literatur habe ich mal gelernt, lyrische Ich? Es ist ja oft in der Ich-Form oder manchmal auch in der Wir-Form geschrieben. Wer spricht und wer wird angesprochen?
Also es jeweils spricht, entweder sprechen Einzelne oder es spricht die Gemeinschaft, zum Beispiel wenn ein Psalm im Umkreis des Tempelkults gebraucht wurde. Es kann sogar sein, dass Gott selbst spricht durch die Psalmen, also dass sozusagen er zu Wort kommt, sich zu Wort meldet, dass Menschen ihm ein Wort geben in Form eines Psalms. Und wer spricht und wenn man sagt, zu wem sprechen die Psalmen, ist es ganz genau so. Also es ist eine Wechselbeziehung, dass die Psalmen in ihrer Ganzheit auch sowas sind wie der Ausdruck oder die Realisierung eines lebendigen Verhältnisses zu diesem Gott.
Also eine direkte Beziehung, und das lässt sich ja jetzt durchaus aktualisieren. Also Sie haben es gesagt, sehr alte Texte, vielleicht 2,5, vielleicht zum Teil sogar in den Quellen bis zu 3000 Jahre alt. Was hat das heute für eine Aktualität, gerade in den Metaphern, die da oft gebracht werden, die vielleicht jetzt nicht unbedingt die heutige Alltagssprache sind. Aber würden Sie trotzdem sagen, das hat eine Aktualität heute wie andere aktuelle Texte? Und noch dazu gefragt, ist das jetzt nur für gläubige Menschen interessant oder kann das durchaus auch darüber hinausgehen?
Ich denke, dass die Psalmen, das Psalmbuch ist sowas wie ein Kulturgut der Menschheit. Es gab ja sicherlich schon oder zur Zeit des alten Israel, aber auch schon davor in anderen Kulten gab es sicherlich schon Musik, Gesang. Aber uns ist durch die Geschichte, die Israel hat und bezeugt über die vielen Jahrhunderte, sind eben die Psalmen überliefert. Und erstmal von ihrer Thematik her steht da drin, also alles, was uns heute auch betrifft, denn der Mensch ändert sich normalerweise nicht. Also wir machen die gleichen Erfahrungen. Wir freuen uns über Dinge, über die man sich früher auch gefreut hat, eine gute Ernte, gelungene Kinder, dass man was zu beißen hat, dass der Hausbau glückt und was auch immer. Man klagt über verschiedenste Sachen, Krankheit, wenn jemand einen anfeindet, wenn was nicht gelingt. Also das sind alles Bewegungen, die heute genauso vorkommen. Das Besondere ist natürlich beim Beten, Rezitieren von Psalmen, dass das immer mit Gott zu tun hat. Mhm. Entweder, ja, wie soll man sagen, also im Angesicht Gottes verhandelt wird, darüber nachgedacht wird, sozusagen ausgebreitet wird vor ihm, was man da für Anliegen hat oder für Erlebnisse hat, Fragen, Bitten oder aber, dass man ihn direkt anspricht.
Aber ich könnte mir natürlich statt dieses Gottes, der da steht, auch irgendeine andere Ansprechperson denken und dann die Psalmen als Lebenshilfe annehmen.
Die Psalmen als Lebenshilfe ist sicherlich ja zutreffend, denn nicht umsonst stehen in der christlichen, zumindest in der katholischen Bibel, die Psalmen eingereiht in die Weisheitsbücher. Mhm. Und die Weisheitsbücher sind von der griechischen Philosophie her beeinflusst. Es geht aber um die Frage, die für alle Menschen gleich ist, wie kann mein Leben gut gelingen? Mhm. Und da geben die Psalmen etwas an die Hand, dass der fromme Beter also das mit seinem Gott ausmacht. Mhm.
Kommen wir mal ein bisschen auf die Musik zu sprechen, denn das ist ja auch was Besonderes bei dem Psalm, was mich persönlich unglaublich fasziniert, dass im Grunde der Psalmgesang, jetzt kann man es ganz pathetisch sagen, die Urform überhaupt des Musizierens ist. Denn man darf doch davon ausgehen, dass auch im jüdischen Tempelgesang, im jüdischen Synagogalgesang, also lange bevor es Christen gab, das Ganze auch schon gesungen wurde. Ist das so?
Also wie gesagt, ich bin nicht sicher, ob es nicht auch außerhalb von Israel Musik gab. Aber wir wissen,
das ist nicht auszuschließen, aber
wir wissen einfach durch die Tradition der Bibel, wissen wir, dass es in Israel so war. Das ist für uns also greifbar. Und da kommt eben dieser König David ins Spiel, von dem in seiner Lebensgeschichte, in den beiden Samuel-Büchern ist das in der Bibel zu lesen, gesagt wird, dass er ja therapeutische Fähigkeiten durch Harfenspiel und Gesang hatte. Denn er hat für seinen Vorgänger, den König Saul, der dann irgendwann schwermütig wurde, war er sozusagen ein Hofmusiker. Der König hat ihn zu sich gerufen, um seine düsteren Gedanken, dass er die los wird. Und David konnte sogar dahin wirken mit seinem Saitenspiel und seinem Gesang, dass der Geist des Herrn über Saul wieder kam und er also seine Aufgabe als König vom Herrn eingesetzt, dass er die wieder erfüllen konnte.
Und was soll er anders gesungen haben als Psalmen?
Ja.
Naja, ich meine, das ist ja therapeutisch, oder?
Ja, also was soll er anders gesungen haben als Psalmen? Er hat Lieder gesungen, die wir heute Psalmen nennen, würde ich sagen.
Gut.
Psalm, dieses Wort ist ja ein griechisches Wort und meint also so ein Sprechgesang zu einer Seitenbegleitung mit einem Seiteninstrument. In der jüdischen Tradition sind das Lobgesänge. Das Buch heißt also das Buch der Lobpreisungen in der jüdischen Tradition.
Ich würde jetzt mal übergehen gerne auf Ihre klösterliche Erfahrung, auf die monastische Tradition. Sie sind ja in dem ältesten Orden, den es gibt, also in den Benediktinerorden. Und Benedikt von Nursia hat das ja, hat im 4. Jahrhundert gelebt, praktisch auch festgeschrieben, diesen Psalmgesang. Und zwar regelmäßig, jeden Tag. Wie steht das in der Regel des Benedikt, was zu beachten ist mit dem Psalmgesang?
Das allererste, was da steht, ist, dass Herz und Stimme in Einklang sein sollen.
Wie legt man das aus?
Das ist so zu verstehen, dass die Leute, die im klösterlichen Gottesdienst sind und singen, sich darum bemühen, dass sie wirklich mit ihrem Herzen bei Gott sind. Und also gut eingestimmt sind auf ihn und nicht sich mit anderen Dingen beschäftigen oder also die Gedanken irgendwo schweifen lassen oder gar irgendwelchen Ärger mitbringen oder so etwas. Das ist ein Grundsatz. Dann gibt es, also Benedikt hat, was das Gebet angeht, verschiedene Merksätze. Zum Beispiel auch dem Gottesdienst soll nichts vorgezogen werden. Schon zu Benedikts Zeiten mussten die Mönche ihren Lebensunterhalt verdienen, aber sobald das Zeichen zum Gottesdienst ertönt, sollen alle alles aus der Hand legen und würdig mit Würde zum Gebet schreiten.
Also ora et labora, aber ora steht an der ersten Stelle.
Steht auf jeden Fall an allererster Stelle. Und Benedikt lebt ja auch in einer mönchischen Tradition schon. Also er hat sicherlich im 6. Jahrhundert diese Klosterregel geschrieben für sein Kloster. Und er kannte monastische, also klösterliche Lebensregeln, die es zu seiner Zeit schon gab. Und diese Regeln sind alle irgendwie beeinflusst von dem Ursprung des Mönchtums, den man schon im Ende des dritten Jahrhunderts finden kann, in der ägyptischen Wüste und in Kleinasien. Und dort war die Praxis so, da gab es die Einsiedler, die verdienten ihren Lebensunterhalt mit einfachster Handarbeit, Körbe flechten und Seile drehen und rezitierten dabei Psalmen. Das ist so eine Arbeit, wo man nicht viel denken muss und dann also frei ist, sich mit diesen Texten auf Gott auszurichten. Das heißt, die kannten natürlich die Psalmen dann auch alle auswendig. Auch in Benedikts Kloster sollen alle Mönche die Psalmen auswendig können.
Alle 150.
Ja, er hat also eine ganze Reihe von sogenannten Gottesdienstkapiteln, wo er festlegt, zu welcher Gebetszeit wie viel und welche Psalmen gebetet werden sollen. Und das schreibt er also ganz genau auf. Und am Ende dieser Kapitel macht er wieder einen Merksatz. Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, wenn jemand eine andere Ordnung aufstellen will, dann darf er das. Aber er soll unter allen Umständen darauf achten, dass alle 150 Psalmen innerhalb einer Woche gebetet werden.
Also es wird auf diese Universalität schon sehr viel Wert gelegt.
Ja, mit der Begründung, also wir sind ja nur noch ein Abklatsch dieser Wüstenmönche am Anfang. Die haben das an einem Tag gemacht.
Gut.
Ja. Also da gibt es wirklich Zeugnisse davon.
Schafft man das zeitlich?
Ja. Also wenn die von früh bis abends da Also gut. Die haben, also so ist die Überlieferung. Ja. Und dann sagt er, also wir sind aber laue Mönche und mit uns ist nichts mehr los. Also sagt er im letzten Kapitel übrigens auch nochmal, dass zu seiner Zeit schon alles etwas abgenommen hat an Intensität und deswegen der Eifer immer wieder neu angefacht werden muss. Alle 150 Psalmen in einer Woche. In der Praxis heute ist es so, dass alle Klöster, die ich kenne, also im deutschen Sprachraum zumindest und darüber hinaus auch, diese Fülle nicht mehr gehalten werden kann, sondern inzwischen haben ja die Erfordernisse des Lebens und die Umstände einfach der heutigen Zeit und der Kultur, in der wir uns ja auch bewegen, und die Fülle der Arbeit dazu geführt, dass man also die Psalmen auf eine längere Zeit verteilt.
Wie ist das, wenn Sie jeden Tag 4 oder 5 Stunden Gebete haben, Laudes, Mittags, Hore, Vesper, komplett in jedem Fall?
Vigilien.
Und Vigilien. Wie ist das, jeden Tag immer wieder Psalmen? Wie ist so das Spannungsfeld, ich frage es mal ganz direkt, zwischen Inspiration dieser wunderbaren Texte und dann doch einer gewissen Routine? Wie verhält es sich so?
Ja, es ist und bleibt ein Spannungsfeld. Und das ändert sich für die Einzelnen im Lauf der Zeit immer wieder mal. Dass man von den Psalmen mehr hat, sage ich mal, und mehr dabei ist. Und zu anderen Zeiten trägt man das einfach durch und ist mit dabei. Es hängt auch von der Tagesform ab, also abends, kurz vorm Schlafengehen, ist man nicht mehr so fit, dass man da mit viel großer Begeisterung jeden Tag da sich beteiligen kann. Es gibt Anlässe, wo es, also große Feste zum Beispiel, da funktioniert das besser. Das ist also sehr verschieden. Aber es ist einfach für uns klar, dass diese Tradition sehr wertvoll ist. Und niemand von uns würde auf die Idee kommen, jetzt zu sagen, jetzt singen wir mal irgendwas anderes.
Wie ist das? Sie singen die meisten Psalmen, das müsste ich vielleicht nochmal kurz, also gesprochen wird es.
Also abends in den Vigilien normalerweise wird gesprochen.
Ja, aber die Mehrheit wird
Die Mehrheit gesungen. Wird gesungen, ja. Ja.
Wie ist das, wenn Sie so über das Jahr vielleicht sich da besinnen mit den vielen Psalmen, die die verschiedenen Tage und die verschiedenen Feste, die immer dazwischen kommen, bereithalten? Gibt es Psalmen, auf die Sie sich ganz besonders freuen? Haben Sie einen Lieblingspsalm? Und wenn ja, dann würde ich gerne wissen, warum.
Also, mein Lieblingspsalm ist der Psalm 73. Der beginnt: lauter Güte ist Gott für Israel, für alle Menschen mit reinem Herzen. Das ist ja so ein Bekenntnis und da denkt man, oh ja, da ist einer, der ist so richtig mit sich im Reinen. Und dann geht es weiter: ich aber fast wären meine Füße gestrauchelt, beinahe wäre ich gefallen, als ich sah, dass es diesen Frevlern so gut ging. Da ist ein Mensch, der also mit seinem Gott sehr gut zusammen ist, aber es piept ihm was an, nämlich das Glück der Frevler. Das ist ja was, was uns alle irgendwie auch immer wieder mal eine Frage ist. Wir geben uns Mühe in vielem und andere, die eigentlich irgendwie nicht gut durchs Leben gehen, die haben viel mehr Glück und also wo bleibt der Lohn für mein Bemühen?
Also wieder die Ehrlichkeit,
solche Fragen.
Nicht?
Und das zelebriert er dann so durch eine ganze Weile, der Beter, und kommt dann aber zu einer Erkenntnis, nämlich im Heiligtum Gottes sann er nach und begriff, wie diese Frevler enden, dass nämlich Gott sich um sie kümmern wird. Und dann kommt er dazu, dass er sich wieder ganz in Gott festmachen kann, sozusagen mit so schönen Worten: Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und diese Bewegung, die so ehrlich ist, gefällt mir sehr gut.
Und die Gegenfrage: gibt es auch Texte, wo Sie sagen, da komme ich nicht klar mit diesem Psalm oder der ist mir zu sperrig oder damit kann ich mich gar nicht identifizieren?
Ich würde gerne noch auf einen anderen Psalm zu sprechen kommen, den ich sperrig fand und langweilig fand und jetzt aber mir in der letzten Zeit eigentlich aufgegangen ist, dass ich den richtig toll finde, auch beim Beten.
Ja, umso besser.
Der Psalm 119, ist ein Lobpsalm auf das Gesetz Gottes. Und er geht sich in 22 Strophen, so viele hat das hebräische Alphabet, mit jeweils 8 Versen, also in der Betrachtung der Größe, Schönheit, Bedeutung, des Wirkens von Glück für den Menschen, immer wieder. Mhm. Und also im Moment finde ich den richtig toll. Und wir beten den jeden Tag einige Strophen mittags und da freue ich mich richtig drauf. Mhm. Also ist bei mir sozusagen da eine Entwicklung. Mhm. Und ja, die sperrigen Psalmen, denke ich, das sind durchaus diese sogenannten Feindpsalmen, wo Menschen, die sich in Bedrängnis befinden, nicht mehr anders können als den Leuten, die ihnen an den Kragen wollen, Böses zu wünschen. Früher sagte man Fluchpsalmen. Die sind problematisch. Wir haben in Corona-Zeiten eine Zeit lang die Vesperpsalmen, die immer lateinisch sind, auch deutsch gesprochen. Und da gibt es einen Psalm, der endet: Tochter Babel, du Zerstörerin, wohl denen, der deine Kinder nimmt und am Felsen zerschmettert.
Möchte man gar nicht auf Deutsch.
Und das auf Deutsch. Also wenn es lateinisch ist und jede Woche drankommt, dann nimmt man das so hin. Aber wenn man es aussprechen muss, ist es wirklich hart. Dazu, meine ich, kann man durchaus etwas sagen. Erstens war es eine ganz andere Zeit, in der Gewalt und Gegengewalt üblich war. Und zweitens ist es so, dass Menschen, die mit ihren Problemen zu Gott gehen, auch mit ihren Bedrängnissen noch nicht zuschlagen, noch nachdenken. Vielleicht in diesem Nachdenken für sich einen Ausweg finden. Und auch hier, denke ich, greift, dass die Psalmen so ehrlich sind. Denn Gedanken der Rache sind uns doch auch nicht unbedingt so fern, wenn wir mal ehrlich sind. Und der wird schon, dem werde ich es heimzahlen oder der wird schon sehen und so weiter. Und das ist das, was die Psalmen auch machen. Aber oft in einer Sprache, die für uns heute zu deutlich ist.
Aber ich bin ja ganz froh, dass Sie jetzt doch noch so eine Wendung bekommen haben, dass man selbst den sperrigsten Psalm vielleicht irgendwie noch ins Gute führen kann oder zumindest irgendwie etwas draus mitnehmen kann. Ich würde gerne mit Ihnen noch stundenlang weiterreden, aber hat schon gegongt und ich möchte Ihnen auch noch ein bisschen Freiraum lassen, bevor das Konzert um 20 Uhr losgeht. Ich kann leider heute Abend weder 73 noch 119 anbieten, aber es gibt zum Beispiel Psalm 23, ich glaube, den mögen Sie auch sehr. Der Herr ist mein Hirte in der schönen Vertonung von Heinrich Schütz und auch sonst, glaube ich, werden Sie und Sie natürlich auch, sehr adäquate, schöne, mehrstimmige Vertonungen der Psalmen heute Abend mit dem Rias Kammerchor hören. Schwester Ruth, ganz herzlichen Dank fürs Kommen und fürs Sprechen, auch über diese persönlichen Erfahrungen mit den Psalmen. Und Ihnen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.